Ich muss das loswerden, gerade dass der kleine Mann hier zum Taufbecken strebt, um mal zu gucken, was da drin ist. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich unvergesslich finde. In Köln, da gab es nicht so ein schönes Begrenzungsding und da hatten wir einen Taufgottesdienst. Und da Pastor Zommer Flusspionier gewesen ist, zu diesem Wetter durfte er durch die Hunte laufen und ähnliches. Seitdem achte ich sehr darauf, dass das gut temperiert ist, dieses Taufwasser. Da schwamm da so ein Thermometer in dem Wasser rum. Das hat natürlich die Aufmerksamkeit allerlei von kleinen Kindern sehr interessiert und auferweckt. Und dann ein Dominik, nicht unserer, sondern anderer, beugte sich sehr weit herein, um dieses Ding herauszufischen und landete selbst im Taufwasser. Keine gültige Taufe übrigens, aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht erwähnen möchte. Aber dann haben wir den wie ein pudelnder Tropf das rausgezogen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten aus verschiedenen Gründen. So, ja, der Text, den wir heute betrachten wollen, ist in 1. Petrus aufgeschrieben, Kapitel 3, und zwar die Verse 9 bis 15a. Da heißt es: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böse rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf den Gerechten, auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Soweit der wahrhaft bemerkenswerte Text. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, so bestimmte technische Errungenschaften nehmen einen so selbstverständlichen Platz in unserem Alltag ein, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, wie man jemals ohne sie ausgekommen sein könnte. Zum Beispiel das Telefon. Ältere werden sich erinnern, dass in älteren Science-Fiction-Zukunft-Sendungen ein Captain Kirk ab und zu auftrat, der wundersamerweise mit seinem Raumschiff Enterprise dann mit einem Telefon, was ohne Schnur funktionierte, sozusagen kommunizierte. Der klappte, also sein, wir würden heute sagen Handy, übrigens ein rein deutscher Begriff, sonst heißt es überall Mobile, klappte auf und wundersamerweise hatte er ohne eine Schnur einen Kontakt zu seinem Raumschiff. Lichtgeschwindigkeit, über Lichtgeschwindigkeit reisen, irgendwelche anderen Dinge schienen genauso wahrscheinlich und unwahrscheinlich wie diese Tatsache. Heute piept und tönt aus jedem Grundschüler-Tornister ein Handy und wir halten es für völlig normal. Aber ich entsinne mich noch, dass wir zu Hause in dem Alter derer, die gerade verschwunden sind, auch ein Telefon bekamen. So einen alten Kasten aus Bakelit mit schwerem Hörer. Und ich weiß noch, wenn mein Mütterlein dann ihre Schwester im Westerwald anrufen wollte, dann war das ein besonderes Ritual. Also mal eben noch kurz über die Haare gegangen, sich vor das schwarze Ungetüm gesetzt, den Zettel mit der Nummer, eine sehr kurze, davor gelegt. Und dann wurde sozusagen der Hörer abgenommen, sehr bewusst die Wählscheibe mit kleinem Kommentar 3, 7, wurde das gewählt. Ne? Und wenn dann der Kontakt zustande gekommen war zur Tante Magdalene, dann schrie die Mutter so laut ins Telefon, dass wir Kinder dachten, Mama Mia, die braucht doch gar kein Telefon, die Tante Magdalene, hätte es vielleicht doch so gehört. Niemals hätten wir als Kinder es gewagt, sozusagen das Ding hier überhaupt mal so anzufassen. Niemals. Die meisten wissen ja, oder manche wissen oder ahnen, wer meine Handschrift mal gelesen hat, versteht das, dass ich seit Jahren nur mit Computer schreibe. da hat die Vorstellung, dass die Kleinen, die da sehr unbefangen mit umgehen, mit dem väterlichen Computer, per Tastendruck mal alles verschwinden lassen, was ich in den letzten Jahren geschrieben habe, nichts Beruhigendes an sich. Aber für die ist das sowas von normal und sowas von selbstverständlich. Heute frage ich sie manchmal um Rat, wie geht das denn mit diesen Dingen? So ändern sich die Sachen. Manches ist uns ganz bekannt, manches ungewöhnlich. Es gibt auch eine Computerbibel. Ich komme so langsam zum Thema. Da kann man nun zum Beispiel herausfinden, wie oft zum Beispiel einzelne Worte in den 27.045 Versen der Bibel vorkommen. Erst da habe ich herausgefunden, dass das Wort Glück zum Beispiel im Neuen Testament überhaupt nicht vorkommt. Ist ja auch ganz klar. Glück ist ja sozusagen eine Funktion der Göttin Fortuna. Ja? Und damit haben Christen nicht viel zu tun, außer dass sie sie kennen, weil sie damit nichts zu tun haben wollen. Ein viel stärkeres Wort, ein viel wichtigeres, hat den Platz, was wir mit dem Glück vielleicht verbinden, nämlich das Wort Segen. Segen. Es kommt recht häufig vor in der Bibel und es ist, obwohl wir jeden Sonntag nach dem Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes, einen Segensspruch hören und wahrscheinlich auch noch, wenn man häufiger hier ist, das häufiger hören, ist das durchaus erklärungsbedürftig. Was ist das denn überhaupt? Was bedeutet das, wenn wir Gott um seinen Segen bitten? Das Wort selbst hat eine durchaus interessante Geschichte. Für viele Worte der Bibel gibt es ja eine deutsche Entsprechung und damit einen Vorgang, den man auch außerhalb der Bibel kennt. Das Wort segnen ist dagegen ein eingedeutschtes Fremdwort und stammt eigentlich von dem lateinischen Wort signare her. Und signare heißt zeichnen, kennzeichnen, genauer gesagt das Zeichen Gottes darauf machen. Und ich mache mal ein Kreuz, das hat sich bewährt, dass das als Zeichen Gottes gilt. Es hat etwas damit zu tun, etwas in den Verfügungsraum Gottes zu stellen, etwas Gott zu weihen. Später wurde es dafür benutzt, um Kirchenbesitz sozusagen hier abzuzeichnen. Es ist signiert, es ist unter dem Segen, es ist unter der Macht der Kirche stehend. Es kann sein, dass der dubiose Beigeschmack, der dieses Wort haben kann, aus diesem Zusammenhang herkommt. Die Sache ist abgesegnet worden. Das muss nicht nur positiv klingen. Das ist ein Zeichen des Missbrauchs. Es ist übrigens bis heute durchaus üblich, etwa verschiedene Dinge zu segnen. Ja? Eine römische Kirche kann man ab und zu dabei beobachten oder ihre Vertreter, wie sie Autos segnet oder Felder oder Ähnliches. Seltener in letzter Zeit sind Menschen dabei, wenn ein alter Brauch durchgeführt wird, übrigens von beiden Kirchen, beiden großen Kirchen, Waffen zu segnen. Das ist kein mittelalterlicher Brauch, das passiert bis heute. Zum Beispiel die Atombomben, die Hiroshima und Nagasaki zerstört haben, sind natürlich nicht ohne göttlichen Segen, kirchlichen Segen, sage ich mal lieber, über Hunderttausende gefallen. Eine üble Persiflage und Verhöhnung des Gotteswortes, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort oder dagegen segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbet. So kann es auch kommen. Ich stelle mit Erschrecken fest, dass sich etliche in unserem Gemeindebund darin zu profilieren versuchen, dass sie möglichst viele kirchliche Usancen und Gebräuche nun meinen, in unsere Gemeindewirklichkeit übertragen zu müssen. Ich hoffe sehr, ich lebe nicht lang genug, um sowas auch noch begleiten zu müssen. Was ist eigentlich der Segen Gottes? Für Bibelkenner ist es immer wieder überraschend, wie, na sagen wir mal, handfest die Vorstellung von Segen ist, die im Alten Testament herrscht. Wir haben ja so häufig die Angewohnheit, das alles ein bisschen sehr zu vergeistigen, symbolisch zu sehen. Segen ist hier im Alten Testament eine ungeheuer handfeste Angelegenheit. Ja. Natürlich weiß der Bauer, dass er säen muss, dass er auch das Feld vorbereiten muss. wenn er eine Ernte erhoffen will. Von alleine kommt das nicht, aber wachsen, gedeihen, das ist nicht in der Hand des Menschen. Das ist eine Funktion Gottes, Leben zu schenken. Der Gott des Lebens, darin gipfelt ja die ganze Schöpfung im Leben. Und das haben Menschen schon früh gesehen. Aber verfügbar ist das Ganze nicht. Ohne den Segen Gottes geht das gar nicht. Wenn der Segen Gottes auf einem Menschen ruht, ihn wie ein Stammvater sichtbarlich segnet, dann bedeutet das, die Kinderschar, die Enkelschar, die Urenkel, 4 Generationen muss man da im Blicke haben, die wächst und gedeiht, die Herden wachsen, der Reichtum wächst. Das ist ganz gegenständlich. Und für uns immer wieder überraschend ist, dass dieser Segen sogar funktioniert, wenn er erschlichen worden ist. Die Geschichte von Jakob und von Isaak ist ja eine ganz ungewöhnliche. Und Esau ist ja eine ganz ungewöhnliche. Isaak, der sozusagen von Jakob betrogen wird, ne? Und trotzdem wirkt sein Segen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand heute auf den Gedanken kommt, dass sowas funktionieren könnte. Aber so ist Segen eine durchaus handfeste Angelegenheit. Psalm 127, an Gottes Segen ist alles gelegen. Damit ist ein Segensraum beschrieben, in den auch die Gemeinde Jesu Christi hineingestellt ist. Wir haben es gerade gehört, ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen ererbet und weitergebt. Verwalter des Segens Gottes. Weißt du, dass du sowas bist? Die wenigsten haben davon eine Vorstellung und denken, naja, der Pastor vielleicht. Nein, jeder, der das sagen kann, Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott. Jeder, in dem Gottes Geist wohnt, ist ein Segensträger und Segensübermittler. Wie kann das gehen? Wie kann ich zu einem Segen Gottes werden? Wenn wir in das Neue Testament hineinsehen, dann ist das eigentlich gar nicht so geheimnisvolles. Das Wort, was wir mit segnen übersetzen, was im Lateinischen als signare bedeutet, heißt im Ursprung in der griechischen Sprache eulogein, und das bedeutet im Wesentlichen Gutes über jemanden reden oder Gutes zu einem reden. Eine ganz banale Angelegenheit gar nicht. Hier geht es gar nicht um irgendwelche besonderen Formulierungen, sondern um entsprechend Gutes zu sagen. Und das ist so schlicht, dass man manchmal denkt, na, mehr nicht. Fluchen, ja, ist auch nicht magisch-mystische Drohformeln aussprechen, sondern Schlechtes über eine Sache oder einen Menschen zu sprechen. Du bist ein Echo des Segens Gottes, wenn du Gutes redest zu jemandem oder über etwas und über jemanden. Klingt so simpel, dass man es kaum glauben mag. Es ist aber auf dem Hintergrund unserer Erfahrungen sehr leicht nachzuvollziehen. Wie sagte ich zu Beginn, Gottes Segen bedeutet Wachstum, Gedeihen, Reifen, zum Guten führen. Er führt Menschen zueinander, er schafft einen Raum des Vertrauens. Das ist die Funktion des Segens Gottes, der uns anvertraut ist. Über jemanden Gutes sprechen, jemanden segnen, bedeutet, dass von Gott her etwas wachsen kann und reifen soll. Einmal für ihn und sein Leben, aber natürlich auch für die Beziehung, in der wir zu diesem Menschen stehen. Ich sage es mal ganz flach, segne deinen Nachbarn, rede Gutes über ihn und zu ihm und du wirst erleben, dass Vertrauen wächst, dass der Friede Gottes einzieht. Redest du Schlechtes über deinen Nächsten, werden die Wachstumskräfte Gottes gehindert. Ganz simpel, dann entsteht statt Frieden und Vertrauen, Verdächtigung, Vorurteile und für die Angst wird der Boden bereitet. Das kennen wir. Und im Rückschluss, wie immer, ist dein Herz nicht mehr ausgefüllt vom Echo des Segens Gottes, sondern da klingen halt die anderen Dinge nach, die dir auch nicht gefallen. Und du wirst mit dem, den du, ich sag böse, verflucht hast, gleich mit ein Opfer. Das ist so eingerichtet. Ob man das will oder nicht, es passiert immer. Das ist einfach so. Da gibt es auch gar kein Vertun. Wer diesen Zusammenhang ernst nimmt, der kann ganz überraschende Erfahrungen machen. Ich habe mal eine ganz normale Familie kennengelernt, die in einem Haus, was es hier gar nicht gibt, lebte, was aber sonst üblich ist, nämlich im Wohnmietsblock. 8 oder 10 Etagen und da kann schon mal passieren, dass der direkte Türnachbar seit 3 Jahren tot ist und keiner hat es gemerkt. Diese Familie hatte sich angewöhnt, über die Nachbarn Gutes zu denken, Gutes zu sprechen. Das hat das ganze Haus verwandelt. Es gibt da unglaubliche Zusammenhänge. Könnt ihr ausprobieren. Ja, es ist gar nicht schwer. Ja, und es ist deshalb nicht schwer, weil wir diese Dinge ja nicht aus unserer Kraft auf eigene Rechnung tun müssen. Und das sind ja sozusagen schon Erbmassen, über die wir verfügen dürfen heute. Ungeheure Kraft, die nichts mit uns direkt zu tun hat. Wir geben etwas weiter von Gott. Und das ist eine Funktion, die wir haben. Auf diese Weise kannst du übrigens auch ein Segen für deine Gemeinde sein. Selbst wenn du hier vorne niemals auftauchst. Ein Segen für deine Gemeinde. Und selbst wenn du, wie fast alle, die ich kenne, nur Hemmungen haben, irgendwelche Traktate weiterzugeben vor dem Einkaufszentrum oder Ähnlichem. Du kannst ein Segen Gottes sein für deine Gemeinde und für Menschen, indem du Gutes über sie redest und Gutes ihnen zusprichst. Es gibt einen seltsamen Zusammenhang, der, wenn man näher hinguckt, überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Ich nenne das immer so, manche Leute freuen sich darüber, wenn sie ein Haar in der Suppe gefunden haben. Schaut mal ein Haar in der Suppe, was bin ich bedeutend? Ja, und ist doch völlig wurscht. Die Suppe ist lecker, prima. Und ich liebe Leute, ich habe heute vor dem Gottesdienst mit jemandem gesprochen, der so einer ist, die diese Haare nicht sozusagen über den Beamer erzählen, sondern einfach wegnehmen, still, damit sie gar nicht stören. Es gibt solche Menschenkinder, die ein wahrer, stiller Segen für jede Gemeinde sind. Es ist gar nicht schwer, man kann es sogar ausprobieren. Schau auf das Gute, das, was Gott gegeben hat. Meistens kommen die Haare sowieso von einer ganz anderen Kraft, anderen Macht in die Gemeindesuppe, sage ich mal so. Und ich wehre mich gerne, um dem Teufel hier die Tür zu öffnen. Das kann nicht mein Job sein, deiner auch nicht. Deine Aufgabe, dein Adel ist es, dass du den Segen Gottes weitergeben darfst. Du darfst Gutes zusprechen. Du darfst in Gottes Geist Gutes zusprechen. Du wirst dich wundern, wie sehr dein Erleben sich ändert und dein Leben sich ändert. Und glaub mir, natürlich mag der geißelnde Kritiker, der zu allem, was Mieses zu sagen hat, nach Bedeutung streben. Oh, der wird ernst genommen, man hört dazu, scheinbar. Schauen Sie dir genauer an. Das macht hässlich. So willst du nicht sein. Es gibt manche Leute, denen ist dieses sozusagen die Reste des Segens, die an ihnen hängen geblieben sind, den sie weitergegeben haben, ihr Leben lang ins Gesicht geschrieben. Das kannst du erkennen. Das kann man sehen. Und glaub mir, es ist viel schöner, von allen geliebt zu sein, als in der Einsamkeit des Fluches zu verenden. Das ist nicht, weil Gott da die Strafe drauf legt in dieser Weise, sondern weil das so ist, eingespendet in Gottes Schöpfung. Da ändert niemand was daran. Auch wenn der Psychologe, der Therapeut, vielleicht sogar irgendein Pfarrer dir erzählt, du bist okay, alles gut, prima, glaub mir, du musst die Rechnung zahlen, immer. Das Leben ist so eingerichtet. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Kennst du doch. Niemand kann dich daran hindern, Segen zu säen. Ich finde das wunderbar. Es funktioniert auch. Es macht ungeheure Freude. Und es verändert alles in deiner Umgebung. Das ist eine Kraft, die hast du. Nutz sie aus und du wirst ein Segen sein für alle, die dir begegnen, auch für deine Gemeinde. Was passiert, wenn du sozusagen dich in der anderen Weise profilierst, kennst du auch, brauche ich gar nicht groß zu groß zu beschreiben, habe ich auch schon mal in sehr deutlichen Worten gemacht hier, kannst du ausprobieren am Ende des Gottesdienstes. Ja. Ah, die Lieder haben mir nicht gefallen, ne? Die Orgel hat schief gespielt, kann nicht passieren, deswegen kann man sagen, hast du die Frisur von der Schwester XY gesehen? Ne? Geht ja gar nicht, der Pastor hat schon wieder sich verhaspelt, ne? Egal was. Wer mit solchem Blick guckt, findet immer was, immer. Und es ist ja ganz spannend, man findet immer Zuhörer, die sich von diesen Gedanken gerne auch was anhören, zu ihrem eigenen Schaden. Kannst du ausprobieren, gleich beim Kaffee trinken. Lass es. Denn der das tut, wird auch irgendwann einmal feststellen, wie unbequem Mühlräder um den Hals sind, um ein biblisches Wort zu benutzen, Bild zu benutzen. In dem Moment, wenn der Herr fragt, bist du Segen oder Fluch gewesen? Lass es. Diese Form von der Angst geschürten Bedeutung hat mit dem Geist und dem Reich Gottes gar nichts zu tun. Und wenn du feststellst, eieiei, da habe ich so ein paar Unarten, sage ich mal vorsichtig, gewöhnst dir ab, es geht. Ich weiß nicht, habe ich euch die Geschichte von den drei Sieben des Sokrates schon mal erzählt? Ne? Man kann sich nämlich auch daran, man kann aber nämlich auch sich hier davor hüten oder davor schützen, sich das elende Gewäsch und Geschwätz anzutun. Ja? Drei Siebe. Ein Mann kam zu Sokrates und sagte, hast du schon gehört? Er sagte, Sokrates, Moment. Was du mir erzählen willst jetzt, ist das die Wahrheit? Ja, ich habe so gehört, weiß ich nicht genau. Das zweite, ist das gut, was du mir zu erzählen hast? Nee, ja klar, hast du schon gehört, da kommt nie was Gutes, oder ganz selten nur. Ja, und drittens, ist das unbedingt notwendig, dass du mir das jetzt erzählst? Nö, eigentlich nicht. Sokrates sagt, wenn das weder wahr ist, noch gut, noch notwendig, was du mir erzählen willst, dann halt doch den Mund. Probier das mal aus. Wenn das Lästermaul, was dich immer belastet, dich mit irgendwas erzählt. Du wirst Erstaunliches mit irgendwann belästigt. Du wirst Erstaunliches erleben. Sokrates war kein Christ. Wenn die es schon können, wir können es besser. Gib das, was dich belastet, an Gott ab. Setz etwas gegen den Fluch, der ist üblich. Ich bin zwar nicht so sehr überzeugt von dem, was unser jetziger, ist auch noch, Bundespräsident so anstellt. Ist noch, ne? Dankeschön. Kann sich ja manchmal schnell ändern. Ich bin auch kein Fan davon, aber ich finde das unerträglich. Irgendwo hat man da in 1834 noch so ein Härchen gefunden. Ja, gut, wie bedeutsam. Das ist deine Rolle nicht. Du darfst von Gott her auf den anderen sehen. Du darfst, weil du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Kind bist, aus Gottes Kraft heraus Gutes sagen und tun. Du bist ein Kind des Lichtes. Du darfst in der ungeheuren Freiheit und Sorglosigkeit derer leben, die wissen, gut, es gibt das Üble, es gibt das Dunkle, natürlich, und wer wollte das bestreiten? Aber ich bin ein Kind des Lichtes. Ich bin ein Mensch, dem Gutes in die und vor die Lippen gelegt ist. Ich bin ein Erbe ungeheurer Dinge, des Segens Gottes, den niemand machen kann, den wir auch nicht machen können. Ich darf das weitergeben. Das bist du auch. Und so wollen wir als Gottes Kinder leben und ihm in einer Weise dienen, die ungeheuer schön ist. Amen. Lass uns miteinander beten. In einer Gebet.